Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema, dem interreligiösen Podcast des House of One. Hier spricht Rebecca und ich habe wieder die Freude, mit meinen wunderbaren Co-Hosts hier zu sitzen, diesmal wieder remote, und zwar mit Maike und mit Kybra. Hallo ihr Lieben.
Hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Freut mich auch, dass wir wieder miteinander quatschen und diesmal vielleicht über ein Thema, was irgendwo ein bisschen offensichtlich ist und vielleicht irgendwo gleichzeitig ein bisschen random. Und zwar dachten wir uns, wir reden heute mal über Berge. Und ihr kennt ja bestimmt auch den, Redewendung. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg zum Propheten oder so. Und ich hatte in meiner Recherche gelernt, dass das sogar irgendwie aus der islamischen Tradition kommt, was ich super interessant fand und hoffe, dass ich heute ein bisschen mehr aufgeklärt werde von Kybra. aber mal schauen. Wir fangen erstmal ein bisschen abstrakter an. Und zwar habe ich mich gefragt, das ist vielleicht ein super weirder Einstieg, aber irgendwie dachte ich mir, könntet ihr beide jemandem, der noch nie einen Berg gesehen hat, erklären, was ein Berg ist? Maike, Kybra.
Ich glaube, es würde auf ziemlich viele Menschen zutreffen, die in Berlin leben.
Oh ja.
Und würde vielleicht auch gleich sagen, ein Hügel ist kein Berg. Eine Erhebung ist kein Berg. Und vielleicht auch alle, die so im sehr platten Land leben und aufgewachsen sind, so wie ich. Also tatsächlich habe ich schon mal einen richtigen Berg gesehen. Ja, ich war mal auf so einem Vulkan und das sind ja auch Berge in Italien. Das war super krass und vielleicht würde ich so beschreiben mit, das ist eine sehr hohe Erderhöhung ist, die unterschiedlichen Ursprungs ist, dass sie Vulkane sein können, aber auch ganze Bergtäler und Bergebenen, dass man auf sie hinaufsteigen muss und dass es kein gemütlicher Anstieg ist, sonst wäre es eben eine Erhöhung, sondern dass es wirklich ein mühsamer Anstieg ist bis nach oben und dass man von oben einen ganz wunderbaren Blick hat und wunderbare Aussicht hat.
Als du gerade das mit dem Hügel und Berg angemerkt hast, musste ich daran denken, dass es diesen, ich weiß nicht, ob der von den 2000ern ist oder 90ern, es gibt diesen Film, der heißt Der Engländer, der auf einen Hügel stieg und von einem Berg hinunterkam. Kennt ihr die?
Ah, witzig, den kenne ich nicht, nein.
Ich habe den geliebt als Kind und es geht einfach darum, dass so ein Geograf, so ein Vermesser halt irgendwie in dieses Dorf kommt und sie sagen, wir haben einen Berg und dann kommt raus, dass es eigentlich nur ein Hügel ist und dann beschließen die BewohnerInnen einfach, den Hügel zum Berg zu machen, weil nur so ein bisschen was fehlt und dann versuchen sie den so aufzubauen zu einem Berg und daran musste ich gerade denken.
Ja, also weil tatsächlich gibt es in der Bibel Erhöhungen, die als Berge beschrieben werden und die tatsächlich nur Erhöhung oder Anhöhung sein können, weil sie aufgrund der Beschreibung, die drumherum passieren, ja keine Berge sein können. Und ich meine, es gibt auch tatsächlich so eine Vorgabe, ab wann ein Hügel, eine Erhöhung, ein Berg ist. Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich glaube, dass der Punkt vom Tal bis zur Spitze des Berges irgendwie als Vermessungsgrundlage benutzt wird. Und sicherlich hören uns sehr viele Bergsteigende und BergwanderInnen zu, könnten es ja gerne ein bisschen aufklären, wann ein Hügel ein Berg ist.
Ja, genau, schreibt es uns gerne.
Ich finde, Berge haben, finde ich, auch manchmal was. Also erstens, sie sind gigantisch, sie sehen toll aus. Manchmal ist es ja so, dass sehr viele Wolken da sind und man die Spitze gar nicht sehen kann. Oder da liegt irgendwie, es ist Hochsommer, aber da liegt irgendwie Schnee da oben. Also es ist erstmal total verwirrend. Ich finde es aber auch manchmal einengend, wenn ich irgendwie in Richtung so Schwarzwald bin, dass ich, nicht Schwarzwald, eher so in gebirgigen Regionen, nee, Stuttgart, und überall sehe ich dann Berge und ich bin irgendwie irgendwo unten im Flachgebiet. Das ist für mich so einengend, weil das kommt mir so vor, als ob ich nicht rauskommen kann, weil drumherum immer nur Berge sind. Und das hat irgendwie so ein bisschen Klaustrophobisch. Genau, das ist so ein bisschen, ja, nee, der Gedanke engt mich irgendwie ein bisschen ein. Also es ist irgendwie ein bisschen Faszination und Furcht einlösend.
Furcht einlösen. Das Wort kommt auf jeden Fall auf unsere Quibra-Hitlist.
Ja. Furcht
einlösen.
Nur Furcht einflößen gibt es.
Ab heute gibt es das auch.
Ja, ich finde, wir sollten einfach so ein Wörterbuch verkaufen.
Ja, das Quibra-Wörterbuch. Es ist super lyrisch.
Ja.
Ja, es ist total lyrisch, Furcht einlösen. Wow, das kann super deep werden.
Sehr Goethe, es ist sehr...
Aber Rebecca, bei deiner Frage, da dachte ich auch an so Fake-Berge.
Mhm.
Also es gibt ja wirklich Berge, also ich kenne das halt nur so aus der Region im Norden, die sind eigentlich gar keine natürlichen Berge, sondern sie sind Müllberge.
Ja.
Und darüber hat sich irgendwann so die Natur wieder gebildet. Aber man fährt dran vorbei und denkt, ach, ein bisschen bergig hier. Und dabei sind es tatsächlich die Müllberge, ja, die es bei uns gibt. Vielleicht nicht so sichtbar und in anderen Ländern aber viel drastischer.
Ich hatte mich gefragt, ob ihr auch so Lieblingsberge habt. Also der Berg in Berlin, der bestimmt auch nur ein Hügel ist, also so Don't Come For Me, aber mit dem ich am meisten was assoziiere, ist der Teufelsberg. Und der ist ja auch so ein Schrottberg, der einfach nur künstlich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde.
Ja, ja. Ich dachte auch ein bisschen, als du gesagt hast, dass wir eine Folge zu dem Thema haben werden gleich. Ich bin auf jeden Fall, glaube ich, keine gute Gesprächspartnerin, denn ich und Berge, also wir haben, glaube ich, null Beziehung zueinander. Auf jeden Fall eine Beziehung im spirituellen Sinne so und im biblischen Sinne, aber so persönlich, ich glaube, ich war noch nie Bergwandern, ich weiß es nicht. Wenn mir irgendjemand aus meiner Vergangenheit zuhört und mir sagen kann, dass ich mal einen Schulausflug gemacht habe und da wandern war, ich glaube, ich war mal im Harz, aber ich habe absolut keine Beziehung zu Bergen, wirklich.
Interessant.
Ja. Mhm. Aber mir ist auch aufgefallen, weil ich auch eher aus dem Norden komme, sozusagen nicht, also don't come for me, people from the north, weil ich weiß, Berlin ist nicht Deutschlands Norden, aber eher aus dem Norden, also dass nicht so viel in so Landschaften ist, die bei mir irgendwie so Assoziationen zum Beispiel aus der Kindheit oder so hervorrufen, muss ich schon sagen, ich vergesse immer, wie eindrucksvoll Berge sind. Also ich war jetzt im Urlaub in so Südtirol beziehungsweise Norditalien schon. Und diese Berge sind schon bewundernswert. Und Kybra hatte davon geredet, dass es auch so einengend ist. Und ich finde das super spannend, wie so Assoziationen so unterschiedlich sind. Für mich, nicht nur auf dem Berg zu sein, sondern auch den Berg zu sehen, ist einfach nur so ein Wow-Effekt. Das ist einfach, aber ich fühle mich davon nicht eingeengt, sondern ich bin einfach eher so beeindruckt von der Natur und was da so für eine Landschaft geschaffen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr auch, du Maike, vielleicht jetzt keine Assoziation oder irgendwie emotionale Verbindung damit hat, da irgendwie anklinken kann.
Ja, voll, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall schon auf Bergen gewesen, aber ich habe keine erlebnisreichen Bergwanderungen verbracht oder Urlaube oder so dort. Ich bin einmal an einem Vulkan oder Fuße des Vulkanes in Italien gewesen, des Ätnas. Und das war auch schon eindrucksvoll, ja. von einem Teil dann auf das Meer zu schauen und auf die Umgebung zu schauen. Ja. Aber wir sind ja hier auch, weil wir eine ganz besondere religiöse und spirituelle Assoziation zu Bergen haben.
Genau, definitiv. Und zwar spielen Berge eine extrem große Rolle in unseren Schriften. Und ich hatte auch, als ich das Skript zu der Podcast-Folge geschrieben habe, habe ich einfach, manchmal frage ich so gerne so auf Instagram Leute so ihre Assoziationen und da kam auch echt viel zu Bergen. Und vielleicht können wir damit anfangen, dass ich euch frage, welche heiligen Berge fallen euch denn ein? Oder Berge, die nicht unbedingt jetzt heilig gesprochen sind, aber die in den Geschichten irgendwie eine Rolle spielen.
Ja, ich denke auf jeden Fall sofort an Sinai, Horeb, Berg. Dann denke ich an den Tabor, ja, woran denkst du, Kybra?
Wow, also da kamen Namen vor, die ich gar nicht kenne. Also Sinai Tur auf Arabisch ist mir bekannt, kommt auch im Koran vor. Da gibt es auch sogar ein Kapitel, der so heißt. Dann sind im islamischen Kontext Ölberg oder aber auch Nurberg oder Severberg bekannt. Vor allem jetzt auch mit Mohammed, Friede sei mit ihm in Verbindung. Genau, ansonsten ist die Rede von Bergen. Also ohne jetzt irgendwie einen Namen zu haben. Aber mehr dazu vielleicht nachher. Wie ist es im Judentum, in der Tora?
Genau, also Mount Sinai, also ihr habt ja schon den Berg Sinai erwähnt, das ist auf jeden Fall so der große Berg, aber mir fallen auch noch der Garizim oder Gerizim ein.
Aha.
Das ist im Norden von Israel-Palästina, in der Nähe von Nablus oder Schrem. Und da wohnt auch eine sehr interessante Bevölkerungsgruppe, immer noch die Samaritaner. Und das ist deren heiliger Berg. Und ich hatte auch schon mal das unglaublich coole Privileg, die zu besuchen.
Wow.
Und war da an diesem Tempel, das ist sozusagen der Tempelberg von ihm. Und auch, was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass überall wo in der Tora über Sinai auch gesprochen wird oder den Tempelberg, dass in der samaritanischen Bibel der Berg Gerizim steht und die auch immer noch dort opfern, wie im Tempel.
Und interessanterweise kommt es im Zweiten Testament vor, da gibt es eine Geschichte mit Jesus und einer Samaritanerin. Und das war tatsächlich da habe ich meine Prüfung drüber geschrieben, über diese Geschichte.
Also meine Gottesdienstprüfung. Eine wirklich krasse Verbindung zu Bergen.
Genau, ich merke gerade so, wie es richtig so zittert in meinen Fingern und ich irgendwie losreden will, als du nur so Gerizim gesagt hast. Ja, genau, aber es finde ich äußerst spannend, dass es im Zweiten Testament dann zusammenkommt und genau diese Frage da erörtert wird, was ist jetzt eigentlich der richtige Ort der Gottesverehrung, der Gerizim oder der Tempelberg oder auf dem Tempelberg, ja.
Und was macht ihr daraus, dass diese Gottesverehrung auf einem Berg stattfindet? Also könntet ihr versuchen zu erklären, was ihr denkt, was so hinter dieser Symbolik von dem Berg auch noch stehen könnte? Oder habt ihr dazu Assoziationen?
Puh, also Berge, wir haben ja jetzt gesagt, gigantisch, was sehr faszinierendes. Aber auch Berge, wenn ich jetzt darüber nachdenke, Moses hat die Tafeln auf dem Sinai erhalten. Und Mohammed, Friede sei mit ihm, hat auch seine erste Offenbarung auf einem Berg erhalten. Also irgendwie, da ist man alleine, da ist man irgendwie in so einer Isolation. Ich würde jetzt nicht sagen, es gibt manchmal, wenn man im Internet googelt, so Berg, da ist man irgendwie auf der Spitze näher zu Gott, zu Himmel. Aber dadurch, dass Gott fern von Örtlichkeiten ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass man irgendwie dann näher ist zu Gott, weil das widerspricht der islamischen Vorstellung. Aber auf jeden Fall, man hat irgendwie, also die Propheten haben ja irgendwie eine mühevolle Strecke hinter sich, um vorerst mal vielleicht auch alleine zu sein. Und ich finde, ich weiß nicht, der Gedanke, dass man auf dem Berg irgendwie konzentrierter auf sich und auf Gott sein kann, erschließt sich mir irgendwie schon. Aber ich weiß nicht, ich würde jetzt selber nicht auf die Idee kommen, mir jetzt einen Berg zu suchen und irgendwie hochzuklettern, weil ich vielleicht das, weil ich habe einfach so viel Angst, okay, ich bin jetzt oben, aber wie komme ich runter? Das wäre, glaube ich, meine Befürchtung. Genau, also ja.
Ja, also ich lese das schon aus vielen Geschichten und Texten heraus, dass wenn Menschen versuchen, Gott zu verorten oder festzuhalten, eine Art Anhörung bauen, sei es mit Stein, Altären, Häusern, dass es immer auch etwas hat, was sich erhöht, was höher wird, was höher ist als das Alltägliche. Das haben wir auch bis in Ritualisierungen und Formen heute. Du hast mal erzählt, dass der Koran immer etwas höher gestellt wird, um das Unverfügbare, das Göttliche zu verdeutlichen, dass eben nicht das Alltägliche ist zum Beispiel. Und das sehe ich schon als Parallele in vielen Geschichten, würde den Berg oder die Berge an sich damit einreihen, dass es eine Erhöhung ist, eine Anhörung ist. Obgleich wir Gottes Verortung nicht alleine auf einer Bergspitze ausmachen, aber dieser, genau das, was du gerade beschrieben hast, dieser Weg dorthin ist kein einfacher Weg. Der Mensch begibt sich hin zu Gott und Gott begibt sich hinunter zum Menschen. Und da gibt es in der christlichen Tradition viele Lieder, dass sich dann an diesen Punkten Himmel und Erde quasi berühren in diesen Momenten. Und genau das sind, ich meine, dass das Gründe sein können oder Auslegungen sein können, warum der Berg so häufig eine Rolle spielt in unseren religiösen Geschichten.
Voll, ich finde das auch super interessant. Alles, was du sagst, würde ich auch so unterschreiben und auch, was Kübra schon gesagt hat. Und was mir also eine Sache, über die ich so gestolpert bin, während ich hierfür recherchiert habe, ist, ich habe so einen Lieblingsübersetzer von der Bibel, Tora, was irgendwie auch so the nerdiest sentence ever ist, aber und zwar Everett Fox, und der macht immer so sehr spannende Anmerkungen, ist eine englische Übersetzung. Und es gibt einen Gottesnamen, Shaddai, der immer als der Allmächtige übersetzt wird. Und er merkt an, dass es linguistisch auch heißt von den Bergen. Also der, der von den Bergen ist, was ich irgendwie super spannend finde. Was ich, glaube ich, auch wieder mit all diesen Gründen zu tun hat, die Maike genannt hat, dass es so erhoben ist, dass es was Monumentales ist. Auch Kübra und ich haben ja so starke Emotionen beschrieben, bezogen auf die Landschaft. Aber das mit dem Shaddai wusste ich gar nicht, bevor ich hierfür recherchiert habe. Deswegen liebe ich unseren Podcast, weil ich auch immer noch Sachen dazu lerne.
Ja. Ja, es gibt schon auch Aufnahmen der Bergmotive aus dem Ersten Testament, dann im Zweiten Testament. Also Jesus knüpft in vielen Geschichten darauf an. Es gibt dann den Berg, auf dem die Bergpredigt gepredigt wird, der Berg der Seligpreisung, der wohl eher eine Anhöhung ist oder eher ein Hügel ist als ein wirklicher Berg. Also es wird im Zweiten Testament davon geschrieben, dass es am See Genezareth gelegen ist und dass so viele Menschen kommen, um Jesus zu hören und dass er deswegen beschlossen hat, auf einen Berg zu gehen, damit er besser gesehen und gehört wird. Also kann es auf jeden Fall kein Sinai gewesen sein, wo man wirklich mühevoll hinaufkraxen muss. Also das wird, denke ich, auch ein Unterschied da in der Höhe und Erreichbarkeit gewesen sein. Und dann gibt es auch natürlich den Berg Tabor. Und das wäre auf jeden Fall eine Geschichte, die ich euch erzählen würde, falls ihr interessiert seid.
Genau, meine nächste Frage wäre natürlich auch, ob ihr uns Geschichten mitgebracht habt. Ja. Und wenn Maike gleich so in medias res anfangen will, dann gerne.
Und zwar habe ich eine Geschichte mitgebracht, die ich auf jeden Fall schon mal erwähnt habe. Ich weiß aber nicht mal, in welcher Folge. Vielleicht finden wir das ja nochmal heraus und verlinken euch dann die Folge in den Shownotes. Aber ihr wisst doch, ich bin in einer Kirche in Adlershof tätig, die den wunderbaren Namen Verklärungskirche trägt. Und natürlich ist die Geschichte der Verklärung eine, die auf einem Berg passiert. Und zwar wird im Zweiten Testament berichtet, dass Jesus auf einen Berg ging und es wird der Berg Tabor dabei vermutet, dieser auch bis heute existiert. Und er hat seine Jünger Petrus, Jakobus und Johannes mitgenommen. Und es wird an diesem Punkt einen Bezug zu Mose hergestellt, der eben auch mit Aaron und so weiter auf den Berg gestiegen ist an einer Stelle. Und dort oben hat er sich dann ja seinen vertrautesten Jüngern offenbart, also quasi verklärt, gezeigt, dass er Gottes Sohn ist, Messias ist. Es heißt dort zum Beispiel, sein Antlitz strahlte wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und es hat sich daraus hin auch eine ganz eigene Tradition nochmal entwickelt, das sogenannte Taborlicht, also dieses göttliche Licht, das ein bisschen unverfügbar ist. Da hat sich auch irgendwie in der orthodoxen Tradition, an der Mystik, eine Gebets- und spirituelle Praxis mit diesem Taborlicht irgendwie entwickelt. Finde ich ganz interessant.
Und, darf ich eine kurze Frage stellen?
Ja.
Glaubst du, dass die Geschichte parallel mit dem Licht auch Parallelen hat zum Mosche, zu Moses? Weil er ja auch den Berg runterkommt und erleuchtet ist? Oder wird es in der christlichen Tradition nicht so gesehen?
Doch. Doch, auf jeden Fall. Also es erscheint nämlich tatsächlich neben Jesus und in diesem Moment der Verklärung, ne, dieses weißen Lichtes, Mose und Elia neben ihm, links und rechts. Und das zeigt ja den Jüngern ganz klar, hier wird Bezug genommen und es hängt zusammen. Und die drei fallen dann vor Schreck zu Boden und sind auf jeden Fall überwältigt von dieser Verklärung, von dieser Offenbarung. Und Jesus trägt ihnen dann auf, nicht darüber zu sprechen und wieder hinunterzugehen. Und Petrus schlägt dann vor, drei Hütten zu bauen an diesem Ort. Und das ist so, oder kann auch als ein Bezug zum Laubhüttenfest sein. Genau. Und es kommt dann natürlich, es wird noch ein bisschen gewaltiger, es kommt dann natürlich aus dem Himmel eine Stimme, die dann sagt, das ist mein geliebter Sohn und auf ihn sollt ihr hören. Und das macht den Jüngern dann nochmal ganz deutlich, dass es hier um Gottes Sohn geht. Und ich habe glaube ich, mal in einer Folge von uns erzählt, dass das für mich eine queere Interpretation sein kann von einer Coming-out-Geschichte, dass sich Menschen, die sich outen, häufig das an einem anderen Ort tun und dann auch erstmal nur vor den vertrautesten Menschen und dann auch darum bitten, das vielleicht erstmal für sich zu behalten und wieder so zurückzugehen. Also finde ich da auch queere Andeutungen oder Interpretationszugänge und genau, finde das eine ganz besondere Geschichte. Und die zur Geschichte trägt den Namen meiner Kirche. Und ich glaube, ich habe auch schon mal erwähnt, das ist die einzige evangelische Kirche in Deutschland, dass die diesen Namen trägt, dass es eigentlich eher eine katholische Tradition ist. Und es gibt tatsächlich in der katholischen Tradition auch ein Fest, Verklärung des Herrn, das gefeiert wird. Das haben wir leider nicht, aber wir haben eine Kirche, die danach benannt ist, in der ich wirken und leben darf. Und darüber freue ich mich sehr. Ja.
Sehr cool. Nice.
Vielleicht kann man an dieser Geschichte, ich hake noch mal kurz eines, tut mir leid, vielleicht deutlich machen, das, wovon wir am Anfang gesprochen haben, ja, dieser Aufstieg, ne, der Mensch geht zu Gott und das ist auch was, was man gibt und was anstrengend ist, auch körperlich und so weiter, was einen Menschen in auch eine meditative Haltung und eher eine Offenheit gegenüber des Göttlichen bringt, diesen Fokus haben wir bei dieser Geschichte gar nicht. Da ist es wichtig, dass es auf einem Berg passiert, weil Mose und Elia auch Gotteserfahrungen auf den Bergen hatten, um diese Herausstellung, die Wichtigkeit zu Jesus zu ziehen. Deswegen wird ein Berg verwendet. Aber es wird ja nur gesagt, und er nahm sie mit auf einen Berg. Und es wird nicht darüber gesprochen, dass er lange auf den Berg ging und wie der Abstieg war oder. Wie bei jetzt Mose und Elia zum Beispiel, wo die Szenen auf dem Berg vielmehr den Berg in einer anderen, aus einer anderen Perspektive mit hineinnehmen in die Geschichte.
Wie wir haben zum Beispiel auch Berge, sehr oft kommt es auch vor, dass Gott die Berge erschaffen hat, damit die Erde so quasi ihren Gleichgewicht hat. Es sind schwere Steine, einfach, dass quasi die Erde deswegen auch ihren Schwerpunkt haben kann und eben nicht umher. Wie nenne ich das? Keine Ahnung. Also, dass das quasi die Balance der Erde liegt auch darin, dass eben Berge auch existieren. Und da gibt es auch zum Beispiel ein Vers, wo, das hatte ich, glaube ich, auch mal irgendwo erwähnt in einer Folge, bei der Erschaffung, beziehungsweise bei der Rolle des Menschen auf Erden. Der Mensch hat ja quasi diesen Treuhandgut auf sich genommen, diesen Kalifenstatus, dass der Mensch ist quasi verantwortlich, was auf der Erde passiert. Und in einem Vers steht drin, dass Gott diese Aufgabe erstmals den Bergen angeboten hat und dass die Berge das abgelehnt haben, weil sie wussten, dass sie dieser Pflicht nicht hinterherkommen. Und der Mensch ist aber so, ja, er hat diese Verantwortung auf sich genommen, weil der Mensch einfach so, wie soll ich sagen, der hat sich nicht alles zu Ende gedacht, war einfach zu voreilig und genau, deswegen hat der Mensch diese Aufgabe auf sich genommen. Wir haben aber auch ja solche Passagen wie, dass Berge Gott auch anbeten, so wie die Vögel und sich quasi mit der Sonne, Mond, mit der Bewegung der Erde quasi sich auch niederwerfen in der eigenen Art und Weise. Oder aber auch, dass eben bei bestimmten Propheten auch das mit den Häuserbauen in Berge quasi auch präsent war. Oder dass eben Noahs Arche auf dem Berg gelandet ist. Aber die Geschichte mit einem Berg, was mich fast am meisten fasziniert, ist die Moses-Erzählung im Koran. Ich
nein,
weiß nicht.
Don't steal it from me.
Okay, dann lass ich das mal so.
Nein, Quatsch. Bitte erzähl.
Und zwar für all diejenigen, die nachlesen wollen, vielleicht im 7. Kapitel 143 ist es. Ich mach mal ganz kurz. Und zwar möchte Moses Gott sehen und sagt zu Gott, zeige dich mir. Und Gott sagt halt eben, dass er nicht imstande ist, mit den weltlichen Augen quasi Gott zu sehen. Und dann sagt Gott, ich werde mich quasi dir auf diesem Berg zeigen. Wenn dieser Berg noch steht, kannst du mich sehen. Aber in dem Moment wird quasi dieser Berg, zerfällt dieser Berg in Staub und Moses fällt in Unmacht, sodass er quasi einsieht, okay, ich habe da mir was angemaßen, ich kann Gott mit diesen bloßen Augen nicht sehen. Und Gott ist, genau, weil wir Menschen ja eben nur auf einer bestimmten Art und Weise Sachen sehen können und Gott eben nicht in menschlich sichtbarer Gestalt quasi erfassbar ist. Und dass dieser Berg einfach so in Staub zerfällt, ist einfach so faszinierend, finde ich. Rebecca, möchtest du auch sowas Ähnliches? Oder genau das?
Nee. Okay. Okay. Zum Glück nicht. Puh, nochmal Glück gehabt, sonst hätte ich mir jetzt irgendwas Neues noch raussuchen müssen, ganz schnell. Also die Geschichte, die ich mitbringen will, hat tatsächlich auch was mit Sinai zu tun, was so sehr Stereotyp von mir vielleicht ist, aber ich liebe diese eine Stelle einfach. Und zwar geht es darum, dass es gerade diese Offenbarung gibt. Und Das ist in Exodus 20, 15 ist der Vers. Und da wird davon geredet, wie diese Offenbarung von der Tora und den 10 Geboten wahrgenommen wird. Und dann wird gesagt, dass die das Volk sieht den Ton der Schofar, also dieses Hornes. Und dass der Berg in Donner aufgelöst war und das wird so ganz viele Farben beschrieben. Und ich finde diese Element, wie diese Offenbarung an diesem Berg beschrieben wird, so faszinierend, weil diese, es gibt ein Wort dafür, was mir gerade nicht einfällt, aber diese Vermischung von, dass ich etwas sehe, was man eigentlich hört. Dafür gibt es so einen bestimmten Begriff und das assoziiere ich sehr stark mit diesem Sinai-Berg. Mhm. Und dann gibt es noch einen anderen Midrasch, den ich mitbringen wollte, wo es darum geht, dass im Buch Esther steht auf einmal nochmal, dass das Volk, also sie, das Volk, Gottes Gesetze angenommen hätte oder Gottes Offenbarung. Und dann sind die Rabbiner so, das passt ja nicht, weil wir haben es ja schon am Sinai eigentlich alles angenommen, nicht? Und was machen wir daraus? Und dann sagen sie, dass das Volk so Angst hatte vor diesem Berg auch, weil Gott hätte den Berg genommen und die Menschen, also und den Berg über die Menschen gehalten und ihnen dann gesagt, sie müssen, sollen es annehmen. Und dann haben sie es angenommen. Aber das war sozusagen unter Druck geschehen. Und erst im Buch Esther nimmt das Volk es aus vollen Stücken an, ohne diese Gewalterfahrung. Und das fand ich super spannend. Also erstmal, weil dieses Bild von dem Berg, der umgedreht ist, irgendwie so was sehr Märchenhaftes, Fabulöses, Magisches hat. Und ja eigentlich auch nicht in dem. Also die versuchen es schon aus dem Text rauszuziehen, aus der eigentlichen Geschichte. Genau, aber mich diese Kreativität irgendwie anspricht und zugleich auch, weil Kybra ja vorhin auch von dieser Angst vor Bergen gesprochen hat und dass es so bestimmte Naturkräfte oder Landschaften gibt, die irgendwie die Menschen scheinbar sehr faszinieren und gleichzeitig Angst machen. Und auch diese Kombination, ich habe das Gefühl, ich bin heute sehr nicht so konkret unterwegs, aber diese Kombination aus Angst und Faszination auch oft in Kombination erscheint, wenn Menschen Gott begegnen.
Woran ich noch gedacht habe, dass wir in der Assoziation mit Bergen Gott als sehr gewaltig beschreiben und erleben in den Geschichten, als sehr mächtig und so weiter. Auch immer in Verbindung mit Natur, Naturgewalten, Sturm und Wind, Unwetter, Feuer. Und dann gibt es diese Geschichte von Elia, und da tritt Gott ganz anders auf dem Berg. Und zwar in sanften Säuseln oder in einer Stimme verschwebenden Schweigens. Und das finde ich eine ganz besondere, tolle Geschichte, die nochmal einen anderen Aspekt hervorhebt. Und zwar den der Stille und der Ruhe auf Bergen. Also beim Wandern, ich bin kein Pro, ihr wisst es, aber also wenn man jetzt nicht diese Instagrammable Wanderwege wandert und an den Hotspots für tolle Fotos entlangläuft, dann sind Menschen, glaube ich, beim Wandern sehr viel auch alleine in ihrer Gruppe oder alleine unterwegs und treffen auf wenig andere Menschen. Und ich meine, dass die Natur so weit weg von den Städten eine unfassbare Ruhe ausstrahlt und vermittelt und vor allem auch die Berge. Und dass oben auf den Bergspitzen eine ganz besondere Ruhe da ist und dass wir Gott, und das zeigen ja unsere heiligen Texte auch immer wieder, eben nicht nur festzumachen ist in einer Verfassung oder in einer Fassung in Anführungsstrichen. Also Gott ist nicht nur gewaltig dort in den Naturgewalten zu finden, sondern auch in ganz anderen Facetten, auch im genauen Gegenteil, in der Stille. Das finde ich nochmal einen schönen Aspekt. Und ich muss euch mal eine ganz kleine Anekdote erzählen. Ich weiß, dass ein Gemeindemitglied diesen Podcast hört und ich durfte sie und ihren Partner letztes Jahr verheiraten. Und die beiden haben eine ganz wunderbare Geschichte miteinander. Ein Aspekt ihrer Beziehung ist, dass sie immer wieder zusammen wandern und auf einen Berg gehen. Und auf dieser Wanderung, da lassen sie so ein bisschen den Alltag hinter sich und können sich nur auf sich konzentrieren. Und da fällt so alles ein bisschen ab. Und auf dem Berg kommt es immer zu ganz besonderen Momenten zwischen den beiden, dass sie sich ganz nahe sind und ganz ehrlich gegenübertreten und miteinander gut sprechen können. Und immer wieder haben sie so ein festes Ritual, wann und wie sie das machen, gehen sie auf den gleichen Berg. Und Haben wir davon erzählt und das ist so das Motiv meiner Predigt, meiner Traupredigt geworden. Und es war unfassbar schön zu sehen, dass das auch ihr Motiv für diese Trauung war. Also auf den Liedzetteln, auf den Einladungskarten war überall dieser Berg mit abgebildet. Das wusste ich nicht, das hat sich alles so gefügt. Und da musste ich noch dran denken. Also Grüße an euch, bitte hört nicht auf zu wandern, ihr beiden. Geht jedes Jahr wieder auf diesen Berg. Was für eine, genau, tolle Geschichte.
Das ist eine wunderschöne Geschichte. Und hat mich auch nochmal daran erinnert, dass wir vielleicht auch noch über andere Naturelemente oder Gewalten oder Landschaften sprechen könnten tatsächlich. Und dann vielleicht hier auch schon mal einen Aufruf an unsere ZuhörerInnen, falls ihr irgendwie einen Naturaspekt habt, den wir uns genauer anschauen wollen, wie zum Beispiel die Berge oder Maike hat Wind gerade erwähnt, dann schreibt uns gerne, was ihr hören wollt davon. Und aber ich hatte ja am Anfang dieser Folge eine Redewendung genannt, nicht? Also wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Und bin ja in meiner Recherche darauf gestoßen, dass es was mit der islamischen Tradition zu tun hat. Und das würde ich gerne als letztes Schmänkerle, so, warum habe ich Schmänkerle gesagt? Das ist wirklich eigentlich normalerweise nicht immer ein Wortschatz, aber gut. Von Kübra vielleicht den ZuhörerInnen anbieten. Kannst du uns da näher aufklären noch?
Ja, ehrlich gesagt habe ich auch gegoogelt und dann bin ich auf Nasreddin Hoca gestoßen oder im arabischen Raum bekannt als Juha. Nasreddin Hoca ist ein, also wir wissen nicht, ob er tatsächlich ein Hoca war, also ein Gelehrter war, aber womöglich schon. Und er gilt als ein witziger Gelehrter, der Witze macht, aber auch zum Nachdenken bringt.
Passend zu Kübra.
Passend zu mir.
Wie Kübra.
Wollte gerade sagen.
Dankeschön, ich bin mich geehrt.
Wahrscheinlich bist du das und schreibst unter Decknamen.
Oh Mann. Und auf jeden Fall hat er mal gesagt, also in einer Schrift wird gesagt, er wollte sich als Heiliger verkünden und hat dann gesagt zu den Menschen, dass er eben quasi ein Wunder hervorbringen kann. Und zwar, wenn er nach den Bäumen ruft, würden die Bäume zu ihm kommen, meinte er. Und dann wollten die Menschen natürlich das gleich sehen. Und dann hat er nach den Bäumen gerufen. Was für ein Wunder, die Bäume sind an der Stelle geblieben und sind nicht zu ihm hergekommen. Und er hat das 3-mal gemacht und irgendwann gemerkt, okay, die kommen nicht. Das wusste er natürlich im Vorfeld. Und dann ist er aufgestanden und die Menschen haben gefragt, hey, wohin gehst du jetzt? Dann meinte er, Propheten und Heilige sind keine hochmütigen Menschen. Ich gehe zu dem Baum, wenn der Baum nicht zu mir kommt. So quasi die Wendung. Man kann, das wird sich finden oder nicht, ist egal. Aber trotzdem, also das ist so eine, wollte da am Anfang nicht seine Hochmut irgendwie präsentieren oder sich tatsächlich als ein Heiliger etablieren, sondern quasi, dass das Hochmut was Schlechtes ist, aber mit einem Gag quasi. Und so soll das entstanden sein, dass wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, dass der Prophet zum Berg geht.
Interessant. Dann irgendjemand vielleicht hat noch von da draußen, weiß auch noch, wie aus dem Baum ein Berg geworden ist. Das würde mich jetzt noch interessieren. Also schreibt es uns gerne, weil ich würde sagen, wir könnten noch die ganze Zeit weiterquatschen, aber wir kommen jetzt mal zum Ende. Und Kübra sagt euch, wohin ihr schreiben könnt, falls ihr wisst, wie aus dem Baum ein Berg geworden ist.
An 331podcast@host-of-one.org.
Dann vielen Dank an alle da draußen, die uns zugehört haben. Vielen Dank an euch, meine wunderbaren Co-Moderatorinnen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und hören uns beim nächsten Mal.
Danke, Rebecca. Ciao.
Danke, bis dann. Tschüss.
Ciao.